Vis-à-vis.
Sie arbeiten tagtäglich mit den Daten anderer Menschen, die sich für die kulturelle Teilhabeforschung vermessen lassen. Deshalb würde ich das jetzt gerne mal ausnahmsweise umdrehen und Sie befragen. Wir wissen über Sie, Sie haben einen hohen Bildungsgrad, einen Doktortitel. Verraten Sie uns noch, wie alt Sie sind und wo Sie geboren sind?
Ich bin 44 und bin in Süddeutschland geboren.
Okay, also laut den Daten Ihres eigenen Instituts wäre es rein statistisch eher wahrscheinlich, dass es sich bei Ihnen zum Beispiel auch um einen Opernbesucher handeln könnte, auch wenn Sie da eher zu den Jüngeren im Publikum gehören.
Ja, tatsächlich. Das bringt natürlich ein bisschen der Beruf und auch die Ausbildung mit. Wir besuchen gerne Kultureinrichtungen, waren jetzt am Wochenende im Museum und sind auch ab und zu im Theater und auch in der Oper, wohlgemerkt in der Oper, etwas seltener.
Aha. Sie arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für kulturelle Teilhabeforschung. Sie machen Kulturmonitoring für Berlin. Ich glaube, da denken viele, wie abstrakt hört sich das denn an? Ich war gestern bei so einer Publikumsbefragung mit dabei und habe da einen Mitarbeiter in der Staatsoper begleitet, der wirklich alles ganz systematisch abfragt bei den Besuchern, fast 10 Minuten lang von der Freundlichkeit einer Garderobe bis zur Zufriedenheit mit dem Dirigenten. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was Sie bei diesen Befragungen rausfinden wollen.
Im Grunde genommen geht es eigentlich um kulturelle Teilhabe. Das ist ein sehr weiter Begriff und das sind eigentlich zwei große Stränge, die damit verfolgt werden. Der eine ist so ein Strang, der eher so aus einem betriebswirtschaftlichen Denken kommt, also auch aus dem Marketing, Stichwort Marktforschung, dass man sein Publikum kennenlernen will, um es zu verstehen, letztendlich auch sein Verhalten zu verstehen, auch ein bisschen das Verhalten vorauszusagen. Der andere Strang ist eher so ein gesellschaftspolitischer. Wir haben ja in Westdeutschland seit Ende der 70er diesen Slogan Kultur für alle. Dahinter steckt die Überlegung, dass das Publikum von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen irgendwie doch auch die Gesamtbevölkerung repräsentieren soll. Und das messen wir. Und da kommen wir zu einem Ergebnis, das ist jetzt auch nicht neu. Trotz Kultur für alle seit den letzten 40 Jahren wirklich eine Teilhabegerechtigkeit haben wir da nicht.
Wir haben uns ja die kulturelle Teilhabe in Berlin gerade am Beispiel der Oper mal angeschaut. Immerhin gibt es ja in Berlin 3 große, die mit Millionen Euro im Jahr gefördert werden. Aber nur ein kleiner Teil der Menschen, die hier leben, geht auch hin. Also 60% der Menschen, die in die Oper gehen, sind älter als 50. Fast alle haben mindestens Abitur und nur 9% einen Migrationshintergrund. Wie problematisch finden Sie es, dass die ja doch sehr hoch subventionierte Oper gerade nur denen zugutekommt, die sowieso schon viel haben?
Ja, ich sehe da 2 Probleme. Das erste Problem ist, kurzfristig kann es ja wirtschaftlich funktionieren. Aber die Frage ist halt, funktioniert das Ganze auch noch in 20, 30 Jahren? Und da wissen wir aus der Forschung, dass das Publikum der Oper im Besonderen eher stärker altert, als dass jüngere Generationen nachwachsen. Und dann hat natürlich so ein Haus wie die Staatsoper in den Linden irgendwann ein Problem, wenn einfach nicht mehr genügend Leute dann daran interessiert sind. Der andere Punkt ist diese Frage nach der sozialen Gleichheit, der sozialen Ungleichheit. Und da bin ich der Meinung, dass es schon auch eine Aufgabe ist von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen, mit an diesem Gesamtpaket zu stricken. Berlin funktioniert ja nur, wenn alle Leute einigermaßen einen gleichen Zugangschancen haben. Und da ist tatsächlich irgendwann die Gefahr da, dass Berlin als Stadt oder auch unser ganzes Land dann irgendwann nicht mehr ganz funktioniert, wenn eben nicht eine gerechte Teilhabe vorhanden ist.
Bis ein Mensch wirklich in der Oper auf seinem Platz sitzt und eine Aufführung genießen kann, gibt es viele Hürden zu überwinden. Können Sie vielleicht mal die größten Hürden in diesem Hürdenlauf schildern? Was schreckt denn so viele Menschen an der Oper eigentlich ab?
Es gibt einen Punkt, das ist gar keine Barriere. Das ist schlicht und ergreifend die fehlende Motivation. Und wenn eine Person überhaupt nicht auf die Idee kommt, eine Oper zu besuchen, weil es in ihrem Leben überhaupt keine Relevanz hat, dann kann man noch so viele Barrieren niederreißen, dann kann man auch Eintritt auf 0 runtersetzen, die Person kommt trotzdem nicht. Und das ist tatsächlich der größte Batzen, an dem wir zu arbeiten haben. Da gibt es natürlich schon auch noch andere Barrieren. Vor allem ist die Oper ja gar nicht so günstig, obwohl natürlich großartig mitsubventioniert. Dann kostet so eine Karte unter der Woche auf einem guten Platz durchaus auch mal 80 Euro. In der Regel geht man zu zweit, gleich 160 Euro, da gibt man davor noch was essen und so weiter, da kommt schon etwas zusammen. Und dann haben wir andere Barrieren, das ist auch tatsächlich sowas, das Image, das eine Oper vermittelt. Entweder sind es so neoklassizistische Gebäude mit so Säulen und erstmal 5 Treppenstufen, die auch schon mal eine Barriere darstellen. Es ist die Vermutung, was denn da passiert, das Steife, das Feierliche. Oper ist eines der stärksten und starrsten Formate, das wir so im Kunst- und Kulturbetrieb haben. ein Beispiel, man darf nur am Ende klatschen. Ja? Und selbst wenn man eine Oper hat mit einer wunderschönen Arie und man ist so herzens angegriffen davon, wenn man dann aus Versehen klatscht, dann wird man eben von den anderen Leuten links und rechts böse angeguckt. Und es sind auch einfach Spielregeln, die mir als seltener Opernbesucher klar sind, wie es funktioniert, aber eben für Leute, die es nicht kennen, durchaus eine Barriere darstellen.
Ich war vor diesem Gespräch gestern Abend mit zwei Menschen in der Oper, die das zum allerersten Mal erlebt haben und sich auch das Publikum natürlich ganz genau angeschaut haben. Und das ist wirklich in der Tendenz eher grauhaarig. Also der eine jüngere Besucher meinte zu mir, das könnten eher die Freunde meiner Oma sein. Und die sind auch eher wohlhabend. Also da sieht man elegante Paillettenabendroben, Designerhandtaschen. Welche Rolle spielt denn das so als Hürde, dieses vage Gefühl, ich gehöre einfach nicht zur Elitegruppe, die man normalerweise in der Oper sieht?
Ja, das spielt tatsächlich eine Rolle. Müssen wir ehrlich sein, ist empirisch manchmal schwierig zu messen. Aber dieses Image, dass es eben Leute sind, die einfach anders ticken als ich selbst, das ist tatsächlich ja, eine große Barriere.
Aber was kann man gegen die machen, gegen so eine etwas vage Hürde?
Na, da haben Kultureinrichtungen in den letzten 20 Jahren ganz kreative Ansätze entwickelt. Nimm mal ein Beispiel, das ist eine Sache, die funktioniert, die aus dem angloamerikanischen Raum kommt, Outreach, ganz einfache Idee, wir gehen raus aus unserer klassischen Institution und gehen woanders hin, in ein Stahlwerk oder in andere alte, aufgegebene Industriebauten und plötzlich hat man andere Spielregeln und dann fühlen sich Leute, die eben die Spielregeln in der klassischen Oper nicht kennen, fühlen sich durchaus wohler.
Sie hören das Vis-à-vis mit Thomas Renz, einem Wissenschaftler vom Institut für kulturelle Teilhabeforschung. Sie machen diese Arbeit seit 4 Jahren, aber Kulturmonitoring wird in Berlin seit 2009 gemacht. Es gibt schon positive Beispiele, was sich verändert hat. Die Staatsoper hat es zum Beispiel geschafft, dass deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Oper gehen. Also 2019 waren das 9%, 2023 15%. Inwieweit werden solche Veränderungen auch durch diese Daten angestoßen, die Sie sammeln?
Naja, zum einen sehen die Leute natürlich in den Einrichtungen schwarz auf weiß, wie ihre Quoten sind, denn wir liefern eben nicht nur die Daten der jeweiligen Einrichtung, wir liefern auch immer die Durchschnittsdaten, also von allen Einrichtungen. Das heißt, die Staatsoper kann sich vergleichen mit allen Opern, die in unserem System mit angeschlossen sind. Und naja, ich hoffe eben, dass das dann schon auch ein bisschen was anreizt bei den Einrichtungen zu sagen, okay, da haben wir wirklich ein Loch, da sind wir im Vergleich zu anderen echt nicht gut aufgestellt, da müssen wir jetzt mal ran.
Ihre Daten, die können von der Politik ja auch ganz anders genutzt werden. Sie haben schon mehrfach das Beispiel Großbritannien gebracht und da wird es ja auch dem Kulturbetrieb zur Auflage gemacht, nur wenn sie da nachweislich Fortschritte machen, sich für ein weniger elitäres Publikum zu öffnen, bekommen sie weiterhin öffentliche Fördergelder. Könnten Sie sich sowas auch in Deutschland vorstellen, dass zum Beispiel ein Opernhaus Fördergelder gestrichen bekommt, wenn es nicht gelingt, mehr Jüngere, mehr Bildungsferne, mehr Menschen mit Migrationshintergrund ins Haus zu bekommen?
Ganz grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass öffentlich geförderte Kultureinrichtungen auch gesellschaftspolitische, bildungspolitische, sozialpolitische oder von mir aus auch wirtschaftspolitische Aufgaben mit übernehmen können. Und ich ärgere mich grundsätzlich, wenn ich auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen bin, wenn es dann so eine imaginäre Käseglocke über dem Kulturbetrieb gibt. Und ich war in Nordrhein-Westfalen in Kommunen, denen es wirklich wirtschaftlich schrecklich geht, die ganz, ganz große gesellschaftliche Veränderungen stemmen müssen. Und wir waren im Theater und alle haben sich immer so zurückgehalten, haben gesagt, ach, wir würden uns auch wünschen, wenn das Theater da mehr auch mal mit den Kindern und Jugendlichen machen würde, aber selbstverständlich, wir wollen nicht die Kunstfreiheit angreifen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen zu kurz gegriffen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendwie ein Mitglied der Landesregierung ins Intendantinnenbüro reinmarschiert und sagt, mach das jetzt zukünftig so oder so. Es geht einfach um diese grundsätzliche Haltung, wir machen nicht nur Kunst, sondern wir sind auch eine gesellschaftspolitisch agierende Institution. Und da ist Großbritannien tatsächlich anders aufgestellt. Die verstehen Kunstförderung immer parallel verbunden mit Sozialpolitik, mit Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik und auch Standortpolitik. Wenn wir so ein Denken auch nach Deutschland rüberbringen würden, das wäre schon mal ein großer Schritt. Allerdings gibt es das große Aber, denn der große Unterschied ist, dass in Großbritannien die Kultureinrichtungen einen Gesamtetat haben, bei dem die öffentliche Förderung nur einen vergleichbaren kleinen Anteil hat. In Deutschland ist es umgekehrt. Wenn Sie den Haushalt einer Oper angucken, dann liegt die Eigenfinanzierungsquote bei so 15% etwa.
Oh, so wenig doch.
Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, im Herbst, wenn die letzte Rate ausgezahlt wird, stellt man fest, man hat irgendwas, ein Ziel nicht erreicht. Es gibt jetzt kein Geld mehr. Das Haus wäre insolvent. Also es ist einfach technisch undenkbar, das in Deutschland umzusetzen.
Nehmen Sie uns zum Schluss dieses Gesprächs doch nochmal mit auf einen alternativen Opernbesuch, der es vielleicht erleichtern würde, einen Zugang zu was zu finden, was bislang sehr fremd erscheint. Wie könnte der aussehen?
Das fängt natürlich schon mal mit dem Ort an. Es kann durchaus ein anderer Ort sein als diese klassische Einrichtung. Ein offenes Foyer, auch erstmal ein Raum, wo ich mich gerne aufhalte, wo es was zu trinken gibt, wo man gemütlich sitzen kann. Und wenn wir dann bei der Oper bleiben, ich war noch nie so richtig in einer großen Wagner-Oper. Ich war einmal im Fliegenden Holländer, weil der einigermaßen zeitlich noch funktioniert. Aber die anderen Tannhäuser, Stücke und so weiter, da sind wir bei bis zu 6 Stunden. Das heißt, dieses Format mal aufgeschnitten, vielleicht auch ein Präsentationsort, wo ich mal Getränk mitnehmen kann, wo ich gemütlicher sitze als in diesen Sitzen von vielen, vielen Theatern in Deutschland. Also wie unbequem das ist. In einem Kino in meiner Nähe gibt es jetzt so Spezialplätze, da fahren die Beine nach oben. Also man liegt da, man kann klingeln und dann kann man sich nochmal ein Getränk bringen lassen. Also in so eine Richtung mal zu denken. Und dann muss ich nicht unbedingt die ganze Oper von vorne bis hinten anhören. Es gibt wunderbare Arien, die mir gefallen, auf die ich Lust habe. Aber viele lange Rezitative kann man einfach mal rauslassen.
Also ein alternativer Opernvorschlag. Mal schauen, wie es bei uns schon in 10 Jahren oder so aussieht. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne doch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.